Nochmals heißen wir alle sehr herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Im Aufblick zu Gott ist unsere Seele still und voll Vertrauen, dass er auch heute alles wohl machen wird und sein Wort, das wir hören und glauben, an uns bestätigt. Wir haben die Verheißung, dass er gegenwärtig ist, mit uns ist und wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter uns und wo er ist, ist Rettung, Heilung, Befreiung, sind alle Segnungen, die er uns durch Golgatha aus Gnaden geschenkt hat. Ich habe Grüße abzugeben von den Geschwistern aus Jugoslawien oder Ex-Jugoslawien und dann auch aus Rumänien. Wir hatten in Ex-Jugoslawien, heute wahrscheinlich Serbien und Montenegro als offizielle Bezeichnung, schöne Versammlungen, nicht so groß, 40, 50, 60, 70 Leute, aber herzlich. Und wie ihr sicherlich wisst, Bruder Müller aus Österreich und unser Bruder Momcilo Petrovic haben ja immer wieder das Land oder auch die Länder besucht, Serbien und Kroatien und was vorher Jugoslawien war. Und die Frucht ist einfach zu sehen. Die ersten Wochenenden werden übersetzt und überall hingeschickt, sodass auch die Geschwister auf dem Balkan die Segnungen miterleben können und den Anschluss an das, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat, auch miterleben dürfen. In Rumänien, wie es ja allgemein bekannt ist, hat Gott Übergroßes getan. Wir hatten in jeder Versammlung weit über 1000 Menschen. Sie kamen von weit und breit aus 12 Städten mit Bussen, aus 12 Städten mit Bussen, um dabei zu sein, das Wort zu hören und aufzunehmen. Es war tatsächlich ganz gewaltig, was Gott da getan hat. Wir sind sehr, sehr dankbar, auch für alle Brüder, die dem Herrn zur Verfügung stehen und in all die verschiedenen Sprachen übersetzen. Ich weiß nicht, ob ich das bereits hier in Zürich einmal gesagt habe, aber in Krefeld werden tatsächlich oder wird in genau 12 Sprachen direkt übersetzt. Die Predigt, die am ersten Wochenende, am Samstag und dann auch am Sonntag gehalten wird, wird direkt simultan in 12 verschiedene Sprachen übersetzt und dann in die ganze Welt versandt, in Englisch und Französisch und Russisch und was es alles gibt. Und so betreuen wir tatsächlich mit Gottes Hilfe die ganze Welt. Wir sind auch dafür dankbar, dass es jetzt Internet gibt, dass wir direkt übertragen können zum Teil und dass all unsere Brüder selbst in afrikanischen Ländern unsere DVDs und was es alles gibt, hören und sehen können, abspielen können und mit uns einfach sich erfreuen an dem, was Gottes Wort uns heute zu sagen hat und an all den Segnungen. Wir sind einfach sehr dankbar dafür. Dann möchte ich heute in besonderer Weise unsere geliebten Brüder und Schwestern in Britisch-Kolumbien grüßen. Das letzte Mal hatte ich's versäumt. Eine solch innige Liebe, wie ich sie auf der letzten Reise dort erlebt habe, das wünsche ich mir immer und immer wieder. Wir sind im Herrn verbunden. Aber ehrlich gesagt, wenn man sich nur in der Versammlung sieht und nicht einmal am Tisch gemeinsam essen und trinken kann, dann weiß man gar nicht, was die Menschen empfinden. Wir brauchen mehr Gemeinschaft untereinander, dass wir es verspüren, welch eine innige Liebe wir nicht nur zum Herrn, sondern auch zueinander haben. Ja, und darüber habe ich mich gefreut. Dann haben wir sehr gute Nachrichten aus Chile. Da muss ich tatsächlich jetzt im Dezember, so Gott Gnade schenkt, noch einmal hin. Ihr wisst ja, im Oktober habe ich 125 Brüder und Schwestern dort taufen dürfen. Und siehe da, der Rest, der sich nicht taufen ließ, ist unglücklich bis zum geht nicht mehr. Und die möchten jetzt auch noch getauft werden. Und vor allen Dingen, vielleicht sollte man es sagen, in der Botschaft sind sie ganz, ganz neu. Und es sind Fragen über Fragen, die beantwortet werden müssen. Und so habe ich mich einfach entschlossen, auch den Dezember noch einmal zu nutzen, um unseren Brüdern und Schwestern in Chile und dann noch in Peru noch einmal zu dienen und Fragen zu beantworten. Dann eine Bekanntmachung. Ihr wisst ja, unser Bruder Leo Elsner ist mit Israel innig verbunden und ab und zu bekommt er Post aus dem Büro von dem sehr geehrten Herrn Sharon. Und auch heute hat er mir ein kurzes Schreiben überreicht. Ich verbinde damit, das ist gut gemeint, ich verbinde damit den Wunsch, dass alle, besonders Jugendliche, doch an der nächsten Israel-Reise teilnehmen möchten. Die wird, so Gott will, vom 2. Mai bis zum 13. Mai des kommenden Jahres sein. Ihr wisst, ich mache nie Urlaub, das Wort kenne ich nicht. Aber wenn es um Israel geht, dann nehme ich mir 2 Wochen im Jahr, um mit allen, die mit uns gehen, einfach auch die Zeit zu teilen und das Land der Bibel mitzuerleben. Ich brauche dort nicht mehr hin. Ich war mindestens 17, 18 Mal dort. Aber um derer willen, die hin möchten, nehme ich mir die Zeit. Und ich wiederhole, es würde mich freuen, wenn heute, nicht morgen, heute einige die Entscheidung treffen würden, einfach so Gott will, mit uns zu fliegen. Kommen wir jetzt zur Wortbetrachtung. Wir haben in der Tat Herrliches gehört. Auch Bruder Barrier hat Grüße mitgebracht aus Haiti und wo immer er mit Bruder Etienne Genton war. Und er wird ja auch im Dezember wieder reisen nach Uganda und Kenia. Wir freuen uns sehr, dass Bruder Barye von Gott so wunderbar gebraucht wird und gesegnet wird. Wir haben aus dem Propheten Jesaja aus Kapitel 54 das herrliche Wort gelesen, das mir tatsächlich seit Jahren zum bleibenden Segen geworden ist. Eigentlich eine Schriftstelle, und um es genau zu sagen, Vers 15 ist mir einmal direkt vom Herrn geschenkt worden, als ich in ganz großer Not war. Jesaja 54, Vers 15 und dann auch besonders Vers 17. Wisse wohl, wenn man Angriffe auf dich macht, so geht das nicht von mir aus. Wer zum Angriff gegen dich vorgeht, soll um deinetwillen zu Fall kommen. Dann haben wir ja die Beschreibung im 16. Vers und in Vers 17. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll etwas ausrichten, und jede Zunge, die zum Rechtsstreit gegen dich auftritt, wirst du Lügen strafen. Dies ist das Erbteil der Knechte des Herrn und die Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird. So lautet der Ausspruch des Herrn. Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Auch das haben wir aus dem Munde Bruder Grafs gehört. Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn? Die Scheidewand ist weggenommen worden. Der Schuldbrief ist zerrissen. Gott ist mit der Menschheit versöhnt. Wer soll Anklage erheben? Gott ist da, der gerechtfertigt hat. Und da steht übrigens in Römer, dem 8. Kapitel geschrieben: Bitte denkt immer daran, alle Anläufe, alle Angriffe kommen vom Feind. Nicht Freunde greifen an, Feinde greifen an. Und der Feind hat es tatsächlich auf uns abgesehen. Und wenn irgendwo Feindschaft entsteht, auch unter Gläubigen, dann hat der Feind seine Hand im Spiel. Da müssen wir aufpassen, wirklich Acht geben, um zu wissen, wer motiviert und wer seine Hand im Spiel hat. Also vertrauen wir dem Herrn. Er wird's wohl machen. Gestern hatte ich mindestens 3, vielleicht sogar 4 Gespräche mit Geschwistern, die schon ein wenig im vorgerückten Alter sind. Und alle haben zum Ausdruck gebracht und die Frage in den Vordergrund gestellt: Bruder Frank, wie lange wird es noch dauern, bis der Herr kommt? Und ich dachte so bei mir selbst, eine Schwester wagte zu sagen: Bruder Frank, du weißt mehr, als du uns sagst. Und ich dachte, ja, alles hoch in Ehren, aber eben nicht. Ich weiß genauso viel wie ihr und ihr wie ich. Aber das wissen wir gemeinsam, dass die Wiederkunft des Herrn wirklich, wirklich ganz nahe, ja, vor der Tür steht. Wirklich vor der Tür steht. Und als ich dann noch auch in der letzten Woche einen Brief las, den irgendjemand geschrieben hat, den ich nicht kenne, und der kam auf das Jahr 2132 als das Jahr, in dem der Herr wiederkommen würde, dass ich ihm einen saftigen Brief geschrieben habe, darauf könnt ihr euch verlassen. Nein, wir glauben, was die Schrift sagt. Und das steht tatsächlich in allen drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann hebt eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Wenn ihr seht, dass das geschieht. Und wir haben tatsächlich die Gnade, die biblische Prophetie in der Erfüllung zu sehen. Und es bleibt dabei, Israel ist nicht nur ein Zeichen unter vielen, sondern das Zeichen, Erdbeben sind wahrscheinlich von Zeit zu Zeit schon immer gewesen und Kriege waren auch, aber dass Israel aus allen Völkern gesammelt und in das Land der Verheißung zurückgebracht wurde, das ist wirklich einmalig. Und wir sehen daran sogar bis hin zur Aufteilung des Landes. Da braucht man nur, Joel ist es wohl, aufzuschlagen, wo uns gesagt wird, dass Gott, der Herr, wirklich mit denen abrechnen wird, die das Land teilen. Und dann hören wir in unserer Zeit von der Roadmap, zu Deutsch Landkarte oder Streckenbeschreibung, Roadmap, ja. Und Mr. Bush sagte, ich brauche die 4 Jahre, die vor mir liegen, um die Roadmap in die Tat umzusetzen. Tja, und wenn wir dann inne werden, dass der Kern des Landes Israel abgegeben werden soll, ein Teil Judäas, ein Teil Samarias, alles für uns bekannte Orte. Und das soll dann Roadmap sein. Hier steht es geschrieben in Joel, dem 4. Kapitel. Joel, 4. Kapitel. Denn wisset wohl, Vers 1, Joel 4, Vers 1. Denn wisset wohl, in jenen Tagen und zu jener Zeit werde ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden. Da will ich alle Heidenvölker versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen, um dort mit ihnen ins Gericht zu gehen, wegen Israels, meines Volkes und meines Eigentums. Erstens, weil sie es unter die Heiden zerstreut und mein Land aufgeteilt haben. Also, für beides wird der Herr mit den Völkern ins Gericht gehen. Erstens, weil sie sein Volk zerstreut und zweitens, weil sie das Land dann aufgeteilt haben. Doch kommen wir jetzt zu unserem Thema. Ihr wisst ja, dass es uns in der Hauptsache darum geht, diese Generation und um es genau zu sagen, die Kinder Gottes, das Volk Gottes in dieser Zeit mit dem Heilsplan unseres Gottes vertraut zu machen. Wir haben keine Sonderlehren, keine Steckenpferde, auf denen wir reiten. Wir haben nicht Aussprüche der Bibel und auch nicht Zitate Bruder Brennims zu irgendwelchen Glaubenssatzungen erklärt. Wir haben, und ich sage Gott sei Dank, im Gleichgewicht ausgewogen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Wenn wir allerdings daran denken, dass es ja nicht nur eine Botschaft der Wiedererstattung, sondern dass die Botschaft mit der Realität verbunden sein muss, dann müssen wir ehrlicherweise zugeben, dass es da noch mangelt, dass die Botschaft, die gesamte Wiedererstattung, so dass die neutestamentliche Gemeinde wieder dasteht, wie sie am Anfang war, noch nicht erreicht worden ist. Und wir kommen da tatsächlich auch zu dem Punkt der Heilung oder dem Gebet für die Kranken. Ich weiß, dass Bruder Brennan ausgesprochen mit Verbindung seiner Berufung die Gabe der Heilung von Gott mit auf den Weg bekam für seinen Dienst. Mir hat der Herr, und das kann ich mit aufgeschlagener Bibel sagen, mir hat der Herr nur geboten, von Stadt zu gehen, sein Wort zu verkündigen. Und dann die Speise, das verheißene Wort, auszuteilen. Und nach bestem Wissen und Gewissen habe ich das von ganzem Herzen mit Hingabe aller Zeit, die ich habe, getan. Dann vielleicht dürfte ich sagen, dass wir eine Anzahl, nicht übermäßig viele, aber wir haben Heilungen erlebt, wirkliche Heilungen erlebt. Und die letzten Worte, die Bruder Brennan mir am 3. Dezember 1962 sagte, vor meinem Einsteigen ins Auto, ich fragte ihn noch: Bruder Brennan, habe ich das Recht, für die Kranken zu beten? Seine Antwort war: Bruder Frank, wer dazu berufen ist, das Wort zu verkündigen, ist dazu berufen, für die Kranken zu beten. Es gehört einfach zusammen. Bis jetzt habe ich das nicht im großen Umfang getan. Aber ich habe keine Furcht zu beten, denn Gott hat die Verantwortung ja selbst übernommen. Und wir haben besonders, was Rettung und Heilung betrifft, die Bibelstellen aus dem Alten und Neuen Testament. Am Kreuz auf Golgatha, als unser Herr und Erlöser starb, geschah doch beides. Durch sein Blut Vergebung, Versöhnung, Gnade und Heil. Aber durch seine Wunden, die er am Leibe erlitten hat, an diesem Leibe erlitten, und alle Schmerzen hatte er sich aufgeladen. Und dann steht geschrieben: durch seine Wunden seid ihr oder sind wir geheilt worden. Das ist eine göttliche Tatsache. Das ist nicht nur in Jesaja 53 geschrieben worden, das ist geschehen. Es ist vollbracht. Wir haben ein göttliches Recht auf Rettung. Wir haben ein göttliches Recht auf Heilung. Jetzt kommt ein Punkt, den wir auch beachten müssen. Wenn jemand krank ist, dann kann er meistens allein nicht mehr glauben. Er hat mit der Not in der er sich befindet, zu tun. Und dann müssen andere dazukommen und für den Betreffenden glauben. Und da steht schon, nicht nur jetzt in den Evangelien, sondern auch besonders in Jakobus, dem 5. Kapitel. Wir salben mit Öl. Und dann steht geschrieben, das Gebet wird dem Kranken helfen und Gott wird ihn aufrichten. Wir müssen zu dem Punkt kommen, Brüder und Schwestern, wo wir Vertrauen zu Gott und auch Vertrauen zueinander haben, auch Vertrauen zu den Brüdern, die im Namen des Herrn beten, salben und glauben. Es muss ein Vertrauen hergestellt werden. Als Bruder Brenhim seine Berufung und Sendung empfing, hat der Engel des Herrn ja auch gesagt, wenn du erreichst, dass die Menschen dir glauben, ja, dann mag jemand sagen, warum dem Verkündiger glauben? Warum nicht nur dem Herrn glauben? Das hängt zusammen. Der Verkündiger ist da im Namen des Herrn, um gemäß dem Worte Gottes zu handeln. Wer schon irdisch gesehen, wenn jemand kein Vertrauen zum Arzt hat, kann er sich den Weg sparen. Das alles vergeblich, auch das Geld sparen. Man muss Vertrauen haben, schon im irdischen Vertrauen haben und auch im geistlichen. Einfach Vertrauen. Und das sei uns allen gesagt. Wenn wir wirklich aus dem Wort diesen lebendigen Glauben empfangen, und innerlich die Gewissheit haben und uns auf das Wort stellen, dann kann es nicht anders sein, als dass Gott sein Wort wirklich bestätigt und uns das schenkt, worum wir bitten und was wir benötigen. Ich will euch nur die Bibelstellen dazu sagen. Jesaja 53 ist ja allen sehr gut bekannt. Wir haben schon darauf hingewiesen. Dann aber auch im Neuen Testament. Petrus hat es tatsächlich in seinem Schreiben mit aufgenommen und hat es uns wissen lassen im 1. Petrus, dem 2. Kapitel, Vers 24, 1. Petrus 2, Vers 24. Er hat unsere Sünden selber an seinem Leibe, an das Kreuz oder an das Holz hinaufgetragen, damit wir von den Sünden freigemacht, der Gerechtigkeit leben möchten, durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Nicht werdet, seid ihr geheilt worden. Jesaja 53, Vers 5. Also im Neuen Testament hervorgehoben, bestätigt, dass die Verheißung, die im Alten Testament geschrieben stand, wahr wurde, als die Erlösung am Kreuz auf Golgatha vollbracht wurde. Wir haben, wie ich vorhin sagte, das göttliche Recht von allem, was uns von Gott aus geschenkt wurde, dass wir es in Empfang, es gehört uns. Es ist uns erworben worden, geschenkt worden. Es gehört uns durch die Gnade Gottes. Ein anderer Punkt, der auch zu der Wiedererstattung gehört. Wir müssen auch 1. Korinther, das 12. Kapitel und dann auch Kapitel 14, auch lesen, um zu wissen, was in der Urgemeinde an Diensten, an Gaben, an Geistesgaben war. Wenn wir daran glauben, dass Gott vor der Wiederkunft Jesu Christi alles in den ursprünglichen Stand zurückbringt, wiedererstattet, was verloren gegangen ist, begradigt, was krumm gemacht wurde und die Gnade uns geschenkt wird, dann müssen wir tatsächlich 1. Korinther 12, gleich im ersten Vers steht geschrieben, in Betreff der Geistesgaben. Und dann lesen wir weiter von Vers 4 über die verschiedenen Gnadengaben, über das Wirken des Geistes, so dass allen ein Dienst, eine Aufgabe, eine Gabe zuteil wird. Dann haben wir in Vers 9 könnten wir noch lesen, 1. Korinther 12, Vers 9, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen Heilungsgaben in dem einen Geiste, einem anderen Verrichtung von Wundertaten. Also zur Wiedererstattung im Leibe des Herrn gehören auch diese Dienste. Und ich möchte speziell jetzt alle Brüder im Namen des Herrn ansprechen und möchte, dass wir es ernst nehmen, was Gott uns in seinem Worte zu sagen hat. Bitte stellt euch darauf ein, die Zeit nur zu hören und Belehrung zu empfangen, geht ihrem Ende zu. Wir müssen jetzt in den Bereich hinübergehen, wo die Dinge, die wir lehrmäßig gehört haben, wo sie wahr werden. Und da müssen wir alle tatsächlich offen sein vor Gott, um, wenn er etwas tun möchte, um ihm zur Verfügung zu stehen. Und erst dann können wir weiterlesen im 1. Korinther, dem 12. Kapitel von Vers 27, 1. Korinther 12 von Vers 27, ihr aber seid Christi Leib und ein jeder Einzelne ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und zwar hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens die einen zu Aposteln, zweitens zu Propheten, drittens zu Lehrern, sodann Wunderkräfte, sodann Gaben der Heilungen, Hilfeleistungen und so weiter und so weiter. Also, ich wiederhole, wenn wir die Sache recht verstanden haben, dann wird vor der Wiederkunft Jesu Christi die neutestamentliche Gemeinde so ausgerüstet dastehen wie am Anfang. Das Wort des Propheten Joel: Ich werde euch all die Jahre ersetzen. Und die Predigt hat Bruder Brennim hier im Hallenstadion gehalten und auch in Karlsruhe aus dem Propheten Joel, wo Gott spricht: Ich werde wiedererstatten, ich werde euch die Jahre ersetzen. Alles, was der Nager, alles, was abgefressen wurde von diesem Lebensbaum, das werde ich alles wieder zurückbringen und euch all die Jahre zurückerstatten. Schon damals hat der Mann Gottes darüber gesprochen und ich sage, wir sind jetzt, was Belehrung betrifft, haben wir alles so weit durch Gottes Gnade empfangen. Jetzt müssen wir uns darauf vorbereiten, darauf einstellen, dass Gott in der Gemeinde die Dienste verteilt. Und dann kommen wir zu dem Punkt: Das geschieht nicht durch den Willen eines Menschen, sondern nach dem Willen Gottes. Denn wir haben es gelesen, Gott hat in die Gemeinde gesetzt. Und wie geschah es? Durch einen Geist wurden alle Glieder zu einem Leibe getauft worden. Durch die Wiedergeburt werden wir Glieder. Aber durch die Taufe im Heiligen Geist werden die Glieder zum Leibe zusammengefügt, zu einer göttlichen Einheit, wo das Haupt jedes einzelne Glied leitet, inspiriert und gebraucht, wie es dem Herrn gefällt. Das ist die göttliche Einheit, in der Gaben und Dienste sich entfalten können. Und dann, wenn die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen wurde, dann haben wir auch Mitgefühl füreinander und miteinander. Dann ist der Schmerz des Bruders unser Schmerz. Das Leid der Schwester unser Leid. Brüder und Schwestern, wir müssen diese persönliche Verbindung zu Gott und auch die Gemeinschaft untereinander einfach aufs Neue erleben. Es muss auch diesbezüglich eine Wiedererstattung der ersten Liebe geschehen, so dass wir zu den ersten Werken zurückkommen, wie es in der Offenbarung heißt. Aber ohne Ausgießung des Heiligen Geistes werden wir auf der Stelle treten und Belehrung empfangen. In Gang gesetzt wird der Leib des Herrn, wenn Leben in ihn hineinkommt. Und das Leben kommt nur durch den Geist. Und deshalb brauchen wir eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Im 2. Petrus lesen wir, 2. Petrus, 1. Kapitel, hier hat der Gottesmann auch einiges gesagt, was wir uns zu Herzen nehmen können. 2. Petrus, 1. Kapitel, von Vers 3, 2. Petrus 1, von Vers 3. Hier kommen wir jetzt zu der göttlichen Kraft, die wir alle benötigen, wie ja unser Herr selber sagte, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Das ist Kraft Gottes. 2. Petrus, 1. Kapitel, von Vers 3. Seine göttliche Kraft hat uns ja durch alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit erforderlich ist, durch die Erkenntnis dessen geschenkt, der uns durch seine ihm eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Und wenn wir jetzt zu Römer 8 gehen würden, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. Brüder und Schwestern, die göttliche Berufung der Auserwählten ist unumkehrbar. Sie ist für alle Ewigkeit von Gott so bestimmt und aus Gnaden in unser Leben hineingekommen, ohne unser hinzutun. Also seine göttliche Kraft. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Dann in Vers 4, durch sie hat er uns die kostbaren und überaus wichtigen Verheißungen geschenkt. Das haben wir in jüngster Zeit immer wieder neu betont. Der Glaube ist in den Verheißungen Gottes verankert. Gott hat's gesagt. Und weil er es gesagt hat, ist es unumkehrbar. So wie er es gesagt hat, so muss es und so wird es bleiben. Also wir haben nur oder wir machen Recht und Gebrauch von dem, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Und erst dann lesen wir, was die Wiederkunft des Herrn betrifft, im gleichen Kapitel von Vers 16 in 2. Petrus 1, denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten. Brüder und Schwestern, auch dieses Wort dürfen wir buchstäblich, rechtmäßig hier und heute verwenden. Wir sind nicht klug ersonnen Fabeln gefolgt, nicht irgendwelchen Berechnungen über Zeit und Stunde. Wir haben das prophetische Wort tatsächlich aus Gnaden geoffenbart bekommen. Und alle Geheimnisse, die mit der Endzeit zu tun haben, wir können heute und wollen auch darauf nicht näher eingehen. Aber wir dürfen sagen, wie Paulus geschrieben hat in 1. Thessalonicher im 5. Kapitel, im 4. Vers. Ihr, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Gott hat uns durch die Offenbarung des prophetischen Wortes Licht von oben geschenkt. Und als die Sänger das erste Lied gesungen haben, von dem Licht, kam mir der Gedanke, wir brauchen beides. Und beides ist in Worte, Licht und Leben. Licht und Leben gehören zusammen. Und der Herr spricht, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Es ist ein Wort Gottes, das wir aufgenommen haben und das wir von Herzen glauben. Noch ein Punkt, der mir in jüngster Zeit so wichtig geworden ist, besonders was die vielen Richtungen innerhalb der Botschaft betrifft. Es ist manchmal herzzerreißend und besonders für mich, wenn ich das in all den Ländern erleben muss, wie man die Aussprüche des Propheten buchstäblich ausschlachtet. Anders formuliert würde es den Punkt nicht treffen. Und um die Heilige Schrift geben diese Herrschaften nichts. Die bleibt rechts oder links liegen. Und das ist, was uns tatsächlich unterscheidet. Und wir sagen es immer wieder, die Brautgemeinde ist eine Wortgemeinde, hat das göttliche Leben in sich, kann nicht verführt werden, weil das Wort in uns bleibt und wir im Worte bleiben. Das ist nicht unsere Entscheidung, das ist Gottes Entscheidung. Wenn sein Wort in uns bleibt und wir in seinem Worte bleiben, dann kann eine Verführung nicht stattfinden. Derselbe Apostel Petrus, der uns im 1. Kapitel 2. Petrus 1 von Vers 16 sagt, dass wir nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt sind, als wir euch die Macht und Wiederkunft des Herrn Jesus verkündigten. Er hat dann ja weitergeschrieben. Aber wir gehen jetzt einfach mal zu Kapitel 2. Zu Kapitel 2, und hier steht geschrieben, es sind allerdings auch falsche Propheten unter dem Volk aufgetreten, damit war Israel gemeint, wie es auch unter euch falsche Lehrer geben wird, welche verderbliche Irrlehren heimlich bei euch einführen werden. Hier ist der Punkt, auf den wir zu achten haben. Unter den Herausgerufenen sind nicht die falschen Propheten, nicht die großen Wundertäter, nicht die Charismatiker, aber die falschen Lehren, die heimlich eingeführt werden. Und wenn ihr das mit Matthäus 24 vergleicht, wo unser Herr darüber spricht, dass am Ende der Zeit viele falsche Propheten auftreten werden, und sie treten auf. Aber die falschen Propheten treten nicht innerhalb der Botschaft auf. Die treten auf der gesamten religiösen Szene und Plattform auf. Innerhalb der Botschaft. Ich kenne keinen einzigen, der den Anspruch stellen könnte, überhaupt annähernd mit Prophet angesprochen zu werden. Aber falsche Lehre gibt es tatsächlich in Menge, dass man es kaum ertragen kann. Wir haben an dieser Stätte und wo immer ich meinen Mund öffne, um das Wort zu verkündigen, die Aufgabe, dass das Wort rein und lauter verkündigt wird, und wir dürfen nichts gelten lassen, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Wir sagen nichts gegen einen Bruder, aber wenn irgendjemand lehrt, der Herr sei gekommen, oder wenn irgendjemand lehrt, der Prophet habe gesagt, das Lamm hat den Gnadenthron verlassen, um das Buch zu nehmen und die Siegel zu öffnen, und das geschah im März 63, also ist seit der Zeit die Gnade vorbei und der Gnadenthron kein Gnadenthron mehr. Solche Dinge lehnen wir einfach ab, weil sie Unsinn sind, einfach nicht stimmen. Das Lamm Gottes bleibt als Fürsprecher auf dem Gnadenthron, bis der Letzte in das Reich Gottes hineingekommen und bis wir alle die Vollendung erlebt haben. Das bleibt wirklich so, wie es Gottes Wort sagt. Der Herr kann doch sich erheben und das Buch nehmen und die Siegel öffnen. Er kann doch Lamm Gottes sein. Er kann hoher Priester sein. Er kann Mittler sein. Er kann doch in all seinen Aufgaben alle Zeit alles sein. Was kann er nicht sein? Er kann alles in allem sein und auch uns alles sein. Und deshalb haben wir die Aufgabe, einfach zu sagen, so nicht, nicht mit uns. Und wenn Bruder Brennan tatsächlich in der Predigt die Entrückung einen einzigen Ausspruch macht und sagt, 1. Thessalonicher 4 erfüllt sich, wenn der Herr Jesus wiederkommt, und da ist von dem Weckruf von der Stimme des Erzengels und von der Posaune Gottes die Rede, und dann sagt Bruder Brennan tatsächlich, der Herr tut alle drei Dinge, wenn er herabsteigt. Und dann hat Bruder Brennan tatsächlich den Ausspruch gemacht, der Weckruf ist die Botschaft. Und aus diesem einen einzigen Ausspruch, der Weckruf ist die Botschaft, hat man die Lehre gemacht, dass der Herr seit 63 schon herabsteigt und immer noch herabsteigt und herabsteigt und irgendwann ankommen wird. Nein und nochmals nein. Und wer es liest, direkt zwei Seiten später, liest es nach in der Predigt, da hat Bruder Brennan deutlich gesagt, jetzt ist die Zeit, die Lampen sauber zu machen und sie mit Öl zu füllen, und geht dann tatsächlich zu Matthäus 25, um zu zeigen, dass der Weckruf, auf den er sich bezieht, der die Gemeinde betrifft, jetzt betrifft, dass das Matthäus 25 ist. Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Es ist einfach unsere heilige Aufgabe, lass mich das ruhig sagen, dass wir Gottes Wort recht teilen, dass es in die göttliche Ordnung hineingetan wird, da wo es hingehört. Ich kann nicht einfach sagen, der Prophet hat es gesagt. Ich muss doch das Gesagte biblisch einordnen können. Und dann ist allen geholfen. Dann macht niemand eine Lehre aus dem Zitat, sondern alle werden lehren, was die Heilige Schrift gesagt hat. Schön, und ich möchte dazu fügen, schön und Gott sei Dank, dass wir bewahrt geblieben sind. Brüder und Schwestern, wir sind vor sehr, sehr vielem bewahrt geblieben. Und warum sind wir bewahrt geblieben? Weil wir nie Ohrenjücken hatten. Wir wollten nie irgendetwas Besonderes hören. Wir wollten nur hören, was der Geist in Gemeinden durch das Wort zu sagen hat. Wir haben gar kein Ohrenjücken, um irgendjemanden zu hören, sondern wir hören das Wort des Herrn und glauben es von ganzem Herzen. Also, aufgrund dieser Schrift sind die Propheten, wie der Herr sie angedeutet hat, dass sie kommen würden, sie treten auf, sie haben, wer weiß was, alles schon vorhergesagt. Es gibt sogar einen Prophetenclub. Mr. Joyner ist der Chef des Prophetenclubs, und diese Leute haben überall ihre Versammlungen. Und betrifft der zweite Teil, so wie unter dem Volke falsche Propheten aufgetreten sind, werden unter euch falsche Lehrer auftreten. Also geben wir Acht darauf, dass wir tatsächlich alles und grundsätzlich alles mit der Schrift prüfen. Und es darf nicht nur eine Stelle, es muss die zweite und die dritte Stelle sein, die dazugehört, um dasselbe Thema von allen Seiten zu beleuchten. Wir haben dann noch die Bibelstellen, die ich vorlesen möchte, aus dem Timotheus. 1. Timotheus, liebe Brüder und Schwestern, wir sind in der Endzeit. Und alles, was vorausgesagt wurde, geschieht. Es sei gut oder böse, alles geschieht. Hier in 1. Timotheus, im 1. Kapitel, lesen wir von Vers 3. Ich habe dich bei meiner Abreise in Mazedonien aufgefordert, noch länger in Ephesus zu bleiben, damit du gewissen Leuten gebieten mögest, keine fremden Lehren vorzutragen. Amen. Keine fremden Lehren vorzutragen. Dann geht es weiter. Und sich nicht auf Fabeln gründen und berufen. Eben haben wir es gelesen im Petrus. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. Nein, dem prophetischen Wort, das an dunklem Ort wie ein helles Licht leuchtet. Und hier hat Paulus seinen Mitarbeiter Timotheus darum gebeten, in Ephesus zu bleiben, um den Brüdern Einhalt zu gebieten, die fremde Lehren vortragen würden. Gleich in 1. Timotheus, dem 4. Kapitel, haben wir die Mahnung, 1. Timotheus, 4. Kapitel, von Vers 1, der Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden und sich irreführenden Geistern und Lehren, die von Dämonen herrühren, zuwenden. Also, auch diese Schriftstellen gehen in Erfüllung, ob es uns passt oder nicht. Es ist einfach Endzeit. Und deshalb immer wieder neu die Betonung auf das Wort des Herrn, das in Ewigkeit bleibt. Im 4. Kapitel lesen wir im 6. Vers: Wenn du dieses den Brüdern vorhältst, wirst du ein löblicher Diener Christi Jesu sein, weil du zu deiner Speise die Worte des Glaubens und der gesunden Lehre machst, die du dir zur Richtschnur genommen hast. Es gibt eine Richtschnur. Es gibt eine biblische Richtschnur, die ist festgelegt worden durch die biblischen Lehren. Und diese Richtschnur muss unsere, muss deine und meine Richtschnur werden und muss es bleiben. Und der guten Lehre machst, die du dir zur Richtschnur genommen hast. Einfach sehr, sehr wichtig. Richtschnur, ihr alle wisst, wenn jemand auf dem Bau beschäftigt ist oder gewesen ist, da ist einfach die Richtschnur, damit der Bau auch gerade ist. Er muss einfach stimmen. Das geht nicht anders. Und so haben wir hier den Begriff zur Richtschnur, die Lehren, die du dir zur Richtschnur genommen hast. Und das ist die geistliche Speise. So haben wir es hier gelesen. Weil du zu deiner Speise die Worte des Glaubens und der guten Lehre machst, die du dir zur Richtschnur genommen hast. Welch einen Sinn soll es haben, von der geistlichen Speise zu sprechen, wenn sie nicht aus den gesunden Worten Gottes, aus dem Worte Gottes besteht, sondern aus irgendwelchen Deutungen und dann nichts als eine Vermischung ist, von denen den Leuten dann tatsächlich übel werden kann, also zurück zum Wort. Ich kann nichts dafür, ich werde mich deswegen auch nicht entschuldigen. Bei meiner Berufung ist mir gesagt worden, ich werde dich von Stadt zu Stadt senden, mein Wort zu verkündigen. Ich möchte nichts anderes als das Wort Gottes mit Wahrhaftigkeit verkündigen, mit allem, was lehrmäßig oder was den prophetischen Teil betrifft, ausgewogen mit Altem und Neuem Testament, mit dem, was der Herr gesagt, was die Apostel niederschreiben mussten, um uns tatsächlich eine Gesamtübersicht aus Gnaden zu schenken bis zum Ende hin. Und wir haben es nie verschwiegen, dass Gott Bruder Branham als den verheißenen Propheten gesandt hat und Heilsgeschichte in unserer Zeit machte. Und wenn irgendjemand fragen möchte, ja warum gerade Bruder Branham, dann habe ich die Gegenfrage. Habt ihr oder hat irgendein Charismatiker, irgendein weltbekannter Evangelist jemals von einer göttlichen Berufung berichten können? Hat jemand, und das schreibt ja sogar der Vatikan in seinen Nachrichten, dass 500 Männer, Evangelisten und Charismatikern aus dem Dienst Bruder Branhams hervorgegangen sind? Hat jemand von ihnen einen Tag nennen können, ein Datum nennen können, eine Zeit nennen können, wann sie berufen wurden und welches ihr Auftrag ist, den Gott ihnen gegeben hat? Nein. Und darin besteht eben die große Not, weil sie sich alle von Gott gerufen fühlen, dann aber andererseits den, den Gott selber berufen hat, nicht gelten lassen. Und ich schreibe es im neuen Rundbrief, der sicherlich in 14 Tagen, so Gott will, in eurem Hause sein wird. Ich schreibe einiges in diesem Rundbrief, das euch sicherlich auch mehr Licht und Übersicht geben wird über das, worum es jetzt geht. Wir vertun weder meine Zeit, noch eure Zeit, noch Gottes Zeit. Wir kaufen die Zeit aus, um der Gemeinde des lebendigen Gottes das Wort Gottes, und wie Bruder Graf vorhin sagte, frisch vom Thron neu vor Augen zu führen, ins Herz hinein zu pflanzen, nämlich mit allen Verheißungen, die Gott aus Gnaden geschenkt hat. Wir werden aber nicht zuschauen und nicht dulden, dass Gottes Wort aus dem Zusammenhang genommen wird und dass die Heilige Schrift außer Kraft gesetzt wird und dass sie eigenmächtig gedeutet wird. Das werden wir nicht gelten lassen. Wir werden, wie Paulus hier an Timotheus schreibt, uns zu Herzen nehmen, dass wir die wahre Lehre zur Richtschnur haben, die wahre Lehre auch über die Wiederkunft des Herrn. Was nützt mir die Lehre von der Wiederkunft des Herrn, die Leute in die Irre führt? Ich brauche die Realität. Wie oft soll ich es noch sagen? Alles, was mit Gott verbunden ist, ist mit Realität verbunden. Mit der Schöpfer, mit der Schöpfung, der Erlöser, mit den Erlösten. Alles hat eine Beziehung. Gott hat eine Beziehung hergestellt. Es ist keine Theorie, sondern göttliche Realität. Und so war es doch auch mit unserem Herrn und Erlöser. Seine Geburt war doch nicht nur eine Lehre oder eine Verheißung. Es war eine Realität. Es geschah, wie im Propheten geschrieben steht. Und es geschah in Bethlehem, weil der Prophet Micha es im 5. Kapitel so gesagt hat. Und alles geschah gemäß der Schrift, auf das die Schrift erfüllt werde. Und unser Herr hat doch selbst aus der Schriftrolle des Propheten Jesaja gelesen und danach gesagt, heute ist diese Schrift vor euch erfüllt worden, alles gemäß der Schrift. Sein Leiden, sein Sterben, sein Dienst, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, alles war doch Realität. Menschen waren dabei, sie haben es bezeugen können, ob sie drei Weisen aus dem Morgenlande waren oder die Jünger, die seinen Dienst miterlebten, oder dann über 500, die gemäß 1. Korinther 15 unseren Herrn nach seiner Auferstehung gesehen und erlebt haben. Es waren Zeugen da. Bei allem, was geschah, nichts geschah im Geheimen. Und wenn uns jemand sagt, der Herr ist wie ein Dieb in der Nacht gekommen, ja, wen hat er gestohlen, wenn er als Dieb kam? Nein, nein. In meiner Bibel steht geschrieben, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Auch da muss man genau lesen, was die Heilige Schrift sagt, Brüder und Schwestern. Es ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo man nichts mehr glauben kann, es sei denn, dass wir es persönlich mit der Heiligen Schrift vergleichen und sehen, ob es wirklich auch so geschrieben steht. Haben wir noch Zeit für eine Bibelstelle, und zwar aus 2. Timotheus. 2. Timotheus, dem 1. Kapitel, Vers 12 bis 15. 2. Timotheus, 1. Kapitel von Vers 12. Das ist auch die Ursache meiner jetzigen Leiden, deren ich mich aber nicht schäme, denn ich weiß, wer es ist, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe, und bin dessen gewiss, dass er stark genug ist, mein mir anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Jetzt kommt eigentlich der Vers, den ich hervorheben möchte, als Vorbild gesunder Lehren, halte die fest, welche du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus wurzeln. Bewahre das dir anvertraute kostbare Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Es ist einfach nötig, dass wir das, was Gott uns geschenkt hat, bewahren. Dass wir es in der Reinheit erhalten, in der wir es bekommen haben. Und wie schon vorhin gesagt, nichts vermischen, nichts deuten, sondern durch den Geist Gottes die Bedeutung des Wortes aus Gnaden geoffenbart bekommen und damit zufrieden sind. Jede Offenbarung stellt uns zufrieden. Glaubt es mir. Wenn Gott sich uns offenbart und wenn er sein Wort offenbart, darin ist Frieden und Ruhe. Alle Unruhe ist weg. Die ist nur so lange, bis der Herr uns sein Wort offenbart. Wir suchen nur so lange, bis wir gefunden haben. Und dann gehen wir in die Ruhe Gottes ein. Was die Wiederkunft unseres Herrn betrifft, wie auch schon vorhin erwähnt, so haben die Zeichen der Zeit eine deutliche Sprache gesprochen. Wir sehen es weit und breit, ohne darauf jedes Mal einzugehen. Aber eines ist doch gewiss, wenn der Herr wiederkommt, dann werden wir hinaufgenommen. Seine Auferstehung ist doch die Garantie für alle in Christo Entschlafenen. Seine Verwandlung, sein Leib ist doch verwandelt worden. Der Leib, der gekreuzigt wurde, ist doch verwandelt worden. Unser Herr hat doch den Auferstehungsleib bekommen und ist damit in die Herrlichkeit eingegangen. Wir brauchen uns darüber keine Sorgen zu machen. In einem Augenblick wird die Verwandlung stattfinden. Wir haben uns keine Sorgen machen müssen, wie unser irdischer Leib entsteht. Es ist Gottes Gebot, Gottes Vorhaben, die irdischen Dinge zu ordnen. Er hat sie geordnet, hat die Vermehrung geordnet, hat doch alles geordnet. Genauso ist im Geistlichen alles geordnet worden. Wichtig ist, dass wir glauben. Glauben, wie die Schrift gesagt hat. Und wichtig ist, dass die Kraft Gottes, die Jesus Christus von den Toten hervorgebracht hat, in uns wohnt, damit unsere sterblichen Leiber lebendig gemacht werden. Das gehört einfach dazu. Fassen wir zusammen, was heute hier gesagt werden sollte, mit Gottes Hilfe. Die Botschaft geht dem zweiten Kommen Christi voraus. Die Öffnung der Siegel im März 63 war wie ein Signal, wirklich wie ein Signal. Der Herr hat unsere Aufmerksamkeit auf sein Tun gelenkt, dass wir wissen, hier tritt nicht ein Mensch auf, weil er etwas sagen möchte, sondern hier tritt ein Mann von Gott gesandt auf mit der göttlichen Botschaft, die auf übernatürliche Weise bestätigt worden ist. Wir glauben, ich glaube es aus voller Überzeugung, dass Gott auf übernatürliche Weise wirksam ist. Das war immer so. Das war so in den Tagen Moses. Da war die Feuersäule, die Wolkensäule, da war das Manna, der geschlagene Felsen, Übernatürliches geschah auf Erden unter dem Volke Gottes in der Zeit, als Gott die Verheißung wahrmachte, die er Abraham in 1. Mose 15, Vers 13 gegeben hat: Nach 400 Jahren werde ich deine Nachkommen aus der Knechtschaft befreien. Es geschah Übernatürliches in den 40 Jahren. Und dann kam eine ganz neue Epoche. Mose, der große Prophet und für das Volk Israel im Judentum der größte aller Propheten, denn von ihm steht geschrieben, und Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Es war tatsächlich eine Zeitspanne, wo das Übernatürliche auf Erden sichtbar, erlebbar war. Alle haben die Feuersäule über dem Allerheiligsten gesehen. Sie haben gesehen, wie sie sich erhob, und sie erhoben sich mit dem großen Unterschied, dass viele mit ihrem Herzen irregingen und nicht glauben konnten, sondern auf ihren eigenen Wegen verblieben. Aber dann hat der eine Abschnitt ein Ende gefunden. Ich habe es letztes Mal schon hier gesagt. Ich habe ja selber vom Berg Nebo ins verheißene Land geschaut. Und Gott nahm Mose. Und es wurde ein neuer Zeitabschnitt eingeleitet. Aber das Wort, das Gott Mose geschenkt hatte, das Gesetz, der Bund wurde geschlossen und das Wort in die Bundeslade gelegt. Und dann kam das Überschreiten in das Land der Verheißung. Das ist eigentlich unser Zustand, in den wir jetzt hineinkommen. In der gesamten Zeit, auch während des Dienstes Bruder Brenhams, ist tatsächlich innerhalb der gesamten Jahre, wenn er für die Kranken betete, ohne ein einziges Mal fehlzuschlagen, ist das übernatürliche Licht auf die Plattform oder über der Plattform herabgekommen, und in dem Licht sah Bruder Brenhim die Person, für die er beten würde. Wie oft hat er gesagt: Jetzt sehe ich das Licht über dem Mann dort, jetzt sehe ich das Licht über der Frau dort und über denen, für die er auf der Plattform betete, war das Licht. Und dann wusste er genau, für wen er beten sollte. Und dann sah er im Gesicht, wer diese Person ist, welche Not sie hat und so weiter. Durch die ganzen Jahre hindurch war das der Fall, ohne Ausnahme. Gott war mit Bruder Brenhim, wie er mit Mose war, und gegenwärtig in dem übernatürlichen Licht, in der Wolken- und Feuersäule, und hat sich seinem Volke geoffenbart. Und Brüder und Schwestern, das glauben wir von ganzem Herzen. Auch in diesem Punkt können wir vor Gott mit aufgeschlagener Bibel sagen: Wir sind nicht irgendwelchen Fabeln gefolgt, sondern dem Herrn, der sich in unserer Zeit herabgeneigt und sein Volk aus der Knechtschaft, aus allem, was zur babylonischen Gefangenschaft gehört, herausgeführt hat und uns den Weg erleuchtet, wie er damals dem Volke Israel den Weg erleuchtet hat. Das hat Gott getan. Das ist ein Teil der Heilsgeschichte. Und darin unterscheiden wir uns von allen anderen Gemeinden. Wir stellen den Anspruch, zur Gemeinde der Erstgeborenen zu gehören. Und wer zur Gemeinde der Erstgeborenen gehört, hat das Erstgeburtsrecht. Und wer das Erstgeburtsrecht hat, der hat den Segen Gottes. Daran ist nichts zu ändern. Das hat Gott so bestimmt. Und deshalb wollen wir dankbar sein, uns durch nichts und von niemand erschüttern lassen, sondern im Wort der Wahrheit gefestigt werden und wissen, es stimmt. Gott hat den Propheten verheißen, der kommen sollte, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommen würde, wo Sonne ihren Schein verliert und der Mond sich in Blut verwandelt, und das kommt. Ich werde darüber noch eine Broschüre schreiben, und ihr werdet sehen, so Gott will, wie genau Gott alles in seinem Worte niederschreiben ließ, wie alle Dinge sich so einordnen lassen, durch die Gnade Gottes geleitet durch den Heiligen Geist. Das kann sich kein Mensch nehmen, das muss uns von Gott aus Gnaden geschenkt werden. Aber weil die Zeit gekommen ist, hat Gott es uns geschenkt. Stellt euch vor, und damit möchte ich schließen, wie viele Millionen sind an dem, was Gott getan hat, vorbeigegangen. Ich höre es noch heute in meinen Ohren, als Bruder Brennim in einer Predigt sagte, ich bin in Kontakt mit ungefähr 10 Millionen Menschen auf Erden. Was ist aus diesem Kontakt der 10 Millionen übrig geblieben? Eine Handvoll hier und eine Handvoll dort. Nicht unser Kontakt zu den Menschen. Die Menschen müssen den Kontakt zu Gott finden. Und wer findet ihn? Nur der, dem der Herr sich wirklich offenbaren kann. Und niemand kann zu mir kommen, spricht unser Herr, es sei denn, der Vater zieht ihn zuerst. Und dann kommen wir, dann offenbart er sich uns. Brüder und Schwestern, ich sage es noch einmal. Wir sind nicht Fabeln gefolgt, wir folgen nicht einem Menschen, wir folgen dem Herrn gemäß seinem Wort und haben Anteil an dem letzten Abschnitt der Heilsgeschichte, an dem, was Gott gegenwärtig tut. Lasst uns darum beten und damit rechnen, dass der Herr eine Ausgießung des Heiligen Geistes aus Gnaden schenkt, das Leben in uns hineinkommt, denn der Geist bewirkt das Leben. Und deshalb brauchen wir diese Ausgießung des Heiligen Geistes und das göttliche Leben in uns, wie es ja vom Volke Israel heißt, nach 2 Tagen werdet ihr genesen und am 3. Tage werdet ihr leben vor meinem Angesicht. Hosea Kapitel 6 von Vers 1 bis 3. So ist es mit der Gemeinde. So wie Israel gesammelt wurde nach 2 Tagen und am 3. Tage, nachdem wir heim und hinaufgenommen werden, sie das Leben aus Gott haben werden, so haben wir die Sammlung aus allen Völkern, aus allen Denominationen miterlebt. Gott ruft sein Volk heraus. Und alle, die aus Gott sind, hören auf seine Stimme, respektieren sein Wort, nehmen die Heilige Schrift als Richtschnur für ihr Leben. Sie gehen nicht über das Wort hinaus, haben gar keinen Drang dazu. Haben gar keinen Drang dazu. Sind voll zufrieden mit dem Wort, das Gott uns aus Gnaden geoffenbart hat. Lasst uns im Glauben vorwärts gehen und alle, die Heilung benötigen, bitte nehmt es in euer Herz hinein. Auf Golgatha geschah wirklich beides. Rettung und Heilung. Unsere Schmerzen hat er sich aufgeladen und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Denkt an Psalm 103, der dir all deine Sünden vergibt und heilet all deine Gebrechen. Denkt an die Verheißungen, denkt an den Tag der Erfüllung am Kreuz auf Golgatha. Dort ist es möglich geworden, als das Lamm Gottes für uns starb und ausgerufen hat, es ist vollbracht. In dem Moment war Gott in Christus und hat die Menschheit mit sich selber versöhnt, hat unsere Schuld vergeben, alles vergeben und hat uns gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser, an das vollbrachte Erlösungswerk. Es ist vollbracht. Nehmen wir es im Glauben an und der Herr ist treu, er wird sein Wort an uns bestätigen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Wir neigen unsere Häupter weiterhin, verharren im Gebet und im Glauben. Wir haben zwei Verse gesungen, zwei Strophen. Die erste, glaube nur. Die zweite, Jesus ist hier. Unser Glaube wird zum Scheitern verurteilt, wenn der Herr sein Wort nicht einlösen und gegenwärtig wäre, um es zu bestätigen. Er ist gegenwärtig. Er wird sein Wort bestätigen an uns, die wir jetzt gemeinsam glauben. Ich möchte heute die Bitte an uns alle richten. Lasst uns füreinander beten, dass Gott den Glauben aller stärkt, besonders den Glauben derer, die leiden, die Not sind, die Schmerzen haben, die oft zur Unträglichkeit sich steigern, dass wir heute Gott bei seinem Wort nehmen und im Glauben die Heilung für uns ebenfalls in Anspruch nehmen. In deinen Wunden bin ich geheilt. Wenn nicht auch geschrieben stünde, unsere Schmerzen hat er sich aufgeladen, dann könnten wir fragen, sind meine Schmerzen auch gemeint? Ja, deine Schmerzen sind gemeint und nicht nur gemeint. Unser Herr hat deine Schmerzen, meine, unsere Schmerzen genauso auf sich genommen wie unsere Krankheiten. Und in seinen Wunden ist Heilung geschehen. Heilung für dich, für mich, für uns. Gemeinsam werden wir glauben und beten, dass Gott sein Wort heute, jetzt, hier an uns allen bestätigt. Wie viele möchten im Gebet erinnert werden vor dem Herrn, wer hat ein Anliegen? Sicherlich einige. Lasst uns direkt beten. geliebter Herr, mit deinem Wort in meinen Händen und in meinem Herzen. Wir bekennen mit dem Munde, was wir von Herzen glauben. So steht's in Römer 10 geschrieben. Und heute bekennen wir mit unserem Munde, was du getan hast, was geschrieben steht. Du hast unsere Schmerzen, unsere Krankheit, du hast alles auf dich genommen. Du hast uns erlöst, bei unserem Namen gerufen, hast uns Versöhnung und Vergebung durch das teure Blut des Lammes geschenkt. Geliebter Herr, in deinem Blute war das göttliche Leben, das du hingegeben hast für uns. Wir rühmen die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes und danken dir dafür, dass du diesen Tag gemacht hast, für uns gemacht hast, den Tag, an dem dein Wort bestätigt, deine Verheißungen eingelöst und Heilung, Rettung und Befreiung unter uns und mit uns allen aus Gnaden geschieht. Geliebter Herr, du hast dich selbst verbürgt für jedes Wort, für jede Verheißung. Wir nehmen es jetzt im Glauben für uns und für alle, die anwesend sind, für alle, die das Wort hören werden, dass du uns begnadigt, erlöst und geheilt hast. Wir nehmen heute an, was du uns geschenkt hast und dürfen in deinem Namen ausrufen, aufgrund des Wortes seid ihr geheilt. Denn so steht's geschrieben und so geschieht es. Du sandtest dein Wort und machtest sie gesund. Auch diesbezüglich soll keine Waffe Erfolg haben, die der Feind geschmiedet hat. Der Erfolg Gottes soll offenbar werden, das Werk von Golgatha, der völlige Sieg, soll offenbar werden. Geliebter Herr, wir glauben, was geschrieben steht und wie es geschrieben steht. Du hast die Feindesmächte entwaffnet, entkleidet, an den Pranger gestellt. Du, o Gott, hast in Jesus Christus, unserem Herrn, hier auf dieser Erde, am Kreuz auf Golgatha, alle Feindesmächte besiegt, besiegt. Und wir danken dir für den Glauben, der aus der Predigt kommt, für den Glauben, welcher der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Und wir danken dir, dass es heute hier geschehen ist. Seid geheilt durch die Kraft Gottes in Jesu heiligem Namen. Geliebter Herr, und alle, die noch Versöhnung und Vergebung nötig haben, besonders alle Jugendlichen, ziehe sie zu dir, o Herr, und möge dieses der Tag sein, den du für alle gemacht hast. Dass keiner, der anwesend ist und auch später hören wird, ausgeschlossen ist, sondern alle mit einbezogen und erleben durften, was du geschenkt hast. Dir, dem allmächtigen Gott, danken wir, dass du dich herabgeneigt und so mit uns redest, in aller Deutlichkeit, ohne Gleichnisse, offenbarst du uns dein Wort und deinen Willen. Wir danken dir, dass ein neuer Zeitabschnitt anbricht, der Zeitabschnitt der Hineinführung in alle Verheißungen und in die Verwirklichung alles dessen, was du uns in deinem Worte zugesagt hast. Dir, dem allmächtigen Gott, sagen wir Dank in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.